Es macht mich schon sehr stolz, dass ich so, ich sag mal, aus dem kleinen Essen komme und dann irgendwie jetzt mittlerweile weltweit unterwegs bin. Also ich stelle in Miami aus, ich stelle auf Mallorca aus, ich stelle auf Ibiza aus. Das ist für mich kein Beruf, das, was ich mache, sondern das ist einfach pure Freude. Und ich kann meine Gefühle, meine Emotionen, meine Sachen, die ich im Kopf habe, meine Träume in meiner Kunst ausdrücken und auf die Leinwand bringen. Und deshalb bin ich einfach so gerne hier.
Essen im Ohr. Menschen.
Ihr hört Essen im Ohr, den Podcast von Radio Essen aus Essen. Für Essenerinnen und Essener und ja, alle Interessierten, also genau für euch. Und der Podcast ist mit Essenerinnen und Essenern. Wir sprechen mit Menschen, die etwas in der Stadt bewegen. Wir sprechen mit Menschen, die die Stadt bewegt hat. Oder mit solchen Personen, die die Stadt repräsentieren. Und das in den Kategorien Gesundheit, Sport und Menschen. Ja, und einer, der Essen, kann man sagen, international, also in vielen Ländern der Welt repräsentiert, ist heute zu Gast bei Essen im Ohr. Beziehungsweise du hast uns zu dir eingeladen. Der Grafikkünstler, kann ich sagen, oder?
Graffiti.
Graffiti-Künstler? Ja. Dennis Klappschuss?
Genau, Klappschuss.
Klappschuss.
Ja.
Mit scharfem S, nee, hinterm
ein
U.
Ein, deswegen ist ein P, Name. Ein S, aber viele sagen Klappschuss, aber es war immer Klappschuss bei mir.
Dennis Klappschuss, a.k.a. Deklar. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich.
Deklar auch richtig angesprochen?
Genau, oder also Dennis, ja, Deklar. Eigentlich das T am Ende hat sich damals so entwickelt, Dennis Klappschuss Art.
Also das ist auch so eine Abkürzung einfach entstanden,
genau,
dein, ja, Künstlername.
Genau.
Jo, danke für die Einladung. Wir sind hier in deinem Atelier in einem Industriegebiet in Bergerhausen. Darin hast du uns eingeladen und meine Frau hat es mir eigentlich verboten, den Karlauer zu bringen, aber wir sind inmitten von vielen Bildern und Kunstwerken. Das ist alles Kunst, das kann nicht weg hier. Ne?
Fragen mich immer viele, aber mittlerweile ist es Kunst. Also früher habe ich mich auch gefragt, ist das Kunst oder kann das weg? Aber ich habe mich da jetzt echt eingearbeitet und etabliert und mache das seit 10 Jahren. Mittlerweile ist es Kunst, ja.
Dann bin ich gespannt, wie diese Kunst entsteht, wie diese Kunst an den Mann, an die Frau gebracht wird und vor allem natürlich, wie du zur Kunst gekommen bist. Ich bin Fabian Stuhlenkorf, ich stehe für schlechte Witze und flache Karlauer und ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung von Kunst, freue mich also umso mehr auf viele Antworten, auf noch mehr Fragen von dir, Deklart. Wir wollen dich aber erstmal ein bisschen persönlicher kennen im Essen im Ohr Steckbrief. Ich habe ein paar Fragen an dich, du füllst sie aus. Wir fangen an mit vollständiger Name.
Ja, mein Name ist Dennis Klappschuss.
Geboren am?
5.12.1984.
In?
In Essen.
Aufgewachsen in?
Auch in Essen, in Altenessen.
Deine aktuelle Berufsbezeichnung?
Meine aktuelle Berufsbezeichnung ist Künstler.
Dein größtes Laster, die größte Schwäche?
Ungeduld. Ich bin sehr ungeduldig und will alles auf einmal, was mich auch in der Selbstständigkeit, sage ich mal, manchmal nicht belastet, aber so ein bisschen querschießt, weil ich will alles auf einmal und ich habe jetzt gelernt, man muss einfach mal ein bisschen warten, dann kommen die Dinge auch von alleine.
Klingt manchmal anstrengend für mich.
Total.
Aber du findest deinen Weg?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich den nicht finde, dann findet der Weg mich, habe ich gemerkt. Ich bin Sternzeichen Schütze und ja, ich bin auch so ein bisschen leicht zu begeistern für Sternzeichen und für mein Wochenhoroskop. Die Sachen stimmen tatsächlich immer und ja, das letzte Wochenhoroskop war tatsächlich so, dass ich ein bisschen geduldiger sein muss.
Die Stunde Zeit nehmen wir uns jetzt aber, ne?
Auf jeden Fall. Okay.
Deine größte Stärke?
Ich würde sagen, Authentizität und Lockerheit einfach und mutig sein und mich zu trauen, das zu machen, wovon ich träume.
Dein Lieblingsort in Essen oder im Ruhrgebiet?
Eigentlich hier in meinem Atelier. Also ich bin hier so gerne, manchmal auch zu lange, dass ich dann schon echt einen Anruf immer kriege von zu Hause, komm doch jetzt mal nach Hause. Aber ja, das ist für mich kein Beruf, das, was ich mache, sondern das ist einfach pure Freude und ich kann meine Gefühle, meine Emotionen, meine Sachen, die ich im Kopf habe, meine Träume in meiner Kunst ausdrücken und auf die Leinwand bringen. Und deshalb bin ich einfach so gerne hier.
Aber Künstlerinnen und Künstler, die schlafen noch lange, arbeiten bis in die Nacht, trinken dabei einen Rotwein, oder?
Stimmt zum Teil. Also ich meine, ich bin Frühaufsteher, ich stehe echt, keine Ahnung, um 7 Uhr auf, gehe dann irgendwo in Rüttenscheid einen Kaffee trinken und dann fahre ich hier rüber, so um 9:30, 10 bin ich dann hier. arbeite dann. Mittagspause ist echt schon manchmal schwierig, weil wenn ich dann so im Flow bin, dann kann ich auch nicht aufhören. Und dann teilweise echt, dass ich dann, wenn dunkel ist, keine Ahnung, um 10, um 11, dann nach Hause fahre. Ich habe mir aber auch angewöhnt, mir dann bewusste Pausen zu setzen. Also, dass ich jetzt am Wochenende auch gar nichts mehr mache. Ich bin Fußballfan. Ich freue mich, wenn am Wochenende der FC Schalke 04 spielt. und das gucke ich dann auch. Und am Wochenende nehme ich mir auch gar nichts vor. War am Anfang auch sehr schwierig, ich sag mal so, aus diesem ganzen Arbeitswusel sich zu befreien und dann auch den Kopf frei zu machen, auch Handy auszumachen oder beziehungsweise auch mal beiseite zu legen und auch mal, ja, das Wochenende Wochenende sein zu lassen und einfach mal auch ein bisschen Energie tanken lassen. Und ich habe irgendwo mal einen Spruch gelesen, Künstler leben auch davon, von der Freizeit und auch vom einfach mal nichts tun und, ich sag mal, ganz blöd an die Decke gucken. Aber das stimmt tatsächlich. Also wenn man nur dran ist und nur macht und tut und sich nur Gedanken macht, irgendwann steht man sich, da habe ich auch in dem Laufe der letzten Jahre gesehen, selber im Weg. Und deshalb Wochenende ist Wochenende.
Du brauchst ja auch Phasen, um deine Kreativität erstmal wiederzufinden, oder?
Total. Also das habe ich am Anfang überhaupt nicht gemerkt. Und ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt ein paar Sachen überspringen, aber ich bin vom normalen Bürojob, sage ich mal, in die Kunst gerutscht. Da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber dann in die Kunst gerutscht und am Anfang war es halt natürlich schwierig. Ich bin, seitdem ich 16 bin, wir haben damals ein Umzugsunternehmen gehabt, da habe ich mal mitgearbeitet, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und eigentlich seitdem ich 16 bin nur gearbeitet. Und wenn du dann irgendwann mal aufhörst und dich selbstständig machst und dann das Leben hast, was du vorher immer so gesehen hast, wenn du mit einem Auto zur Arbeit gefahren bist und hast gesagt, was machen die Leute jetzt im Café, was machen die ja den ganzen Tag? Mhm. Und dann bist du einer von denen und du sitzt dann da, aber so die ersten Tage, da kriegst du halt keine E-Mails oder nicht so viele zumindest und hast auch keinen geregelten Tagesablauf, da musst du dich erstmal zurechtfinden. Dann sitzt du da und weißt gar nicht so richtig, was du machen sollst und fühlst dich so ein bisschen verloren. Und ja, das hat sich jetzt im Laufe der Zeit, wie gesagt, ich mache das mittlerweile seit 10 Jahren, hat sich das geändert und ich bin eine One-Man-Show. Ich mache das fast alles alleine und mittlerweile komme ich echt schwer hinterher, aber das ist in diesem Kunstbereich, glaube ich, genau das Richtige auch für mich, weil wenn ich jetzt jeden Tag beispielsweise einen Kunstzweck machen würde, dann wäre es auch nicht so rar, sage ich mal, und so exklusiv, wie es jetzt mittlerweile ist. Und dadurch, dass ich halt viele andere Sachen zu tun habe, ich habe auch viele Fernsehauftritte, so wie heute ein Podcast, und das sind dann halt Sachen, ich sag mal, die mich positiv von dem Arbeiten dann auch ablenken und ich andere Sachen mache. Aber mittlerweile mache ich auch viele andere Sachen, nicht nur Kunst auf Leinwand, sondern auch auf Textilien wie Lederjacken, Weinflaschen und so weiter und so fort.
Und sowas wie die Steuererklärung, ne?
Und sowas wie die Steuererklärung, genau.
Wie du da hingekommen bist, also wie deine Kunst auf die Mode zum Beispiel gekommen ist, die zum Beispiel Dieter Bohlen trägt, da sprechen wir gleich noch drüber. Gerne. Wir sind noch im Steckbrief, da habe ich noch 2 Punkte. Dein Lieblingsessen bzw. Lieblingsbestellung im Restaurant oder Imbiss?
Eigentlich Spaghetti Bolognese. Aber auch Pommes Currywurst oder Taxiteller finde ich mega.
Der ja den riesen Hype gerade bekommen. Ja. Ne? Da kann ich natürlich die Podcast-Folge mit Ryko empfehlen. Aber was natürlich ultra wichtig ist, ist der letzte Punkt im Steckbrief beim Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Deine Lieblingsfarbe?
Pink oder rosa. Also ich glaube, viele Leute, die mich immer draußen sehen, eigentlich renne ich immer mit Arbeitsklamotten rum. Also es sind ganz normale Klamotten, die dann aber durch meine Arbeit immer mit Farbe versaut sind. Aber meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich ja rosa oder pink.
Ihr seht uns gerade nicht, aber Dennis hat eine pinke Wollmütze auf, einen rosanen Pullover, ja. Und häufig auch die kurze Hose, ne?
Eigentlich ja, ist relativ easy morgens nach dem Duschen und ich frühstücke nicht, aber wie gesagt, wenn ich dann zum Kaffee trinken fahre, einfach schnell eine Hose an, weil ich sowieso arbeiten gehe, ist es meistens die kurze Hose, weil es relativ einfach ist. Auch eigentlich egal, wie kalt es draußen ist. Mhm.
Gut. Deine Lieblingsfarbe ist also pink und ich finde, die findet sich häufig auch in deinen Kunstwerken wieder, weil also deine Bilder, deine Grafiken, deine Kunstwerke sind häufig mit grellen Farben, mhm. Neon, Pink, ja. Rosa, Neongrün. Würdest du mal in einen Satz, schafft niemand, aber 3 Sätzen deine Kunst bezeichnen?
Also ich arbeite viel mit Comic-Charakteren, die ich früher gerne als Kind geguckt habe, meine Kindheitshelden. Ich habe früher angefangen, viele Dagobert Duck Sachen zu malen. Am Anfang habe ich nur, ich sag mal, die Charaktere auf eine Leinwand gebracht und mittlerweile ist es so, dass ich gedacht habe, das kann nicht alles sein. Also mit Kunst kann man so viel ausdrücken und ich kann nicht einfach nur eine Mickey Maus oder ein Dagobert auf eine Leinwand malen, das ist relativ einfach. und simpel und auch langweilig. Und dann habe ich gedacht, man muss die Sachen kombinieren mit Sprüchen, mit Motivation, wo ich meinen Besucher oder den Betrachter, der sich das Kunstwerk gerade anschaut, dazu ermutige, auch an seine Ziele zu glauben. Und mittlerweile kombiniere ich immer noch Comic-Charaktere. Mittlerweile habe ich auch meinen eigenen Comic-Charakter entwickelt, den Dennis. Es gab damals den Dennis-Cartoon, den ich mir gerne angeguckt habe. Die Figur habe ich genommen und so ein bisschen auf mich zugeschnitten, pinke Haare, eine Brille aufgesetzt. Und da ist der Dennis entstanden. Und diesen Dennis arbeite ich immer wieder in meine Kunstwerke ein, auch mit bekannten Comicfiguren, aber manchmal steht er auch für sich alleine. Und dieses Thema Dream Big, glaub an deine Träume, ist so meine Hauptaussage, die man in meiner Kunst stecken soll und kommt gut bei den Leuten an. Wenn Kunden Leute ein Kunstwerk von mir kaufen oder das abholen oder auch hier hinkommen, sehr emotional. Also manchmal weinen die Leute sogar und das ist echt krass für mich auch so, wenn man so sieht, das, was ich hier erschaffen habe oder früher auch habe ich im Keller gemalt, das, was ich dann da im Keller geschaffen habe, das gefällt dem Käufer oder dem Gegenüber so gut, dass er halt so eine Emotion hat und die er dann so zeigt. Und daraus hin habe ich halt immer weitergemacht und das ist meine Kunst. Also soll motivieren und auch die Leute an ihre Kindheit zurück oder in ihre Kindheit zurückholen, aber auch gleichzeitig so Blick nach vorne, glaub an deine Träume und sei mutig, geh positiv voran, bleib auf jeden Fall positiv und dann klappt's auch.
Das waren jetzt viel mehr als 3 Sätze. Aber das waren schon schöne Sätze, finde ich, die eigentlich ja auch so ein bisschen deinen Werdegang beschreiben. Kann man sagen, vom Maurer zum Millionär?
Ja, schwierig. Also
wurde in dem Interview mal so gesagt.
Habe ich auch mal gelesen. Ich war mal Maurer. Ich habe damals mit 16 meine Ausbildung als Maurer gemacht, habe dann lange oder 3 Jahre eine Ausbildung gemacht, habe dann aufgehört. Dann war ich glaube ich ein Jahr arbeitslos. Dann habe ich nochmal als Geselle weitergearbeitet, nochmal 3 weitere Jahre. Ich war mal verheiratet. Meine damalige Frau hat mir dann nahegelegt, dass ich vielleicht studieren sollte. Dann habe ich Architektur studiert, habe lange Zeit als Architekt gearbeitet, habe dann auch irgendwann mal, also der klassische Architekt, der entwirft nicht nur Häuser. Ich habe das Glück gehabt, dass ich Maurer war. Ich konnte beides. Ich konnte Häuser bauen und zeichnen. Aber dann habe ich den Job gewechselt vom klassischen Architekturbüro zur Fitnesskette FitX. Da war ich so mit der erste Architekt damals. Ist auch jetzt schon 9 Jahre her, habe dann zu FitX gewechselt und dann habe ich auch relativ schnell dort eine Stelle bekommen, die sich mit dem InDesign oder wo ich mich mit dem InDesign vom Fitnessstudio beschäftigt habe und unser Fitnessstudio war halt nicht normal, wie einfach nur Geräte rein, sondern wir wollten auch eine schöne Atmosphäre schaffen und da habe ich halt gemerkt so, oder wonach ich gesucht habe, nach bunten Bildern auch mal, habe ich gesagt, boah, das kann ich auch vielleicht mal selber machen, so ein paar Sachen. Dann habe ich mir eine Leinwand gekauft.
Diese Essener Fitnesskette, da ist die Farbe eigentlich nur orange.
Orange,
ne?
Genau. Eigentlich orange, genau.
Das war dir eine Farbe zu wenig.
Das war damals unser Markenzeichen, das war mir eine Farbe zu wenig.
Ist ja gar kein Pink auch.
Genau. Ja, und da habe ich dann angefangen. Irgendwann habe ich mir eine Leinwand gekauft und habe angefangen, viele bunte Bilder zu machen. Die ersten Kunstwerke habe ich hier auf Facebook hochgeladen und habe relativ schnell eine Anfrage bekommen, auch coole Sachen, die waren so DIN A4 groß. Coole Sachen, wie teuer sind die denn? Und da habe ich gesagt, ja krass. Weiß ich nicht, also habe ich nicht gesagt, aber ich wollte halt direkt professionell auftreten und dann habe ich mir so angeguckt, wie machen Künstler das, da gibt es dann, Künstler geben sich einen Faktor, den man dann halt, also ich sag mal die Proportion vom Bild, keine Ahnung, 50 mal 50 Zentimeter mal diesen Faktor, den sich jeder Künstler gibt, aber der ist halt frei aus der Luft gegriffen und da habe ich einfach mal angefangen, habe ich gesagt, die Kunstwerke kosten jetzt 500 Euro. Ich hatte 5 Stück fertig und der Typ auf der anderen Leitung oder auf der anderen Seite hat gesagt, würde ich gerne alle 4 haben oder alle 5 haben. Habe ich gesagt, krass.
Pro Bild?
Pro Bild 500 Euro und er wollte alle 5 haben. Und habe ich gesagt, krass, 2500 Euro am Wochenende mache ich. Dann habe ich die nach Frankfurt gebracht und bin dann halt darauf die Woche wieder arbeiten gegangen. So, und dann hat der Nachbar mich von dem Herrn auf Instagram oder auf Facebook angeschrieben, hat gesagt, mein Nachbar hat letzte Woche von dir 5 Bilder gekauft, ich hätte gerne auch sowas. Dann bin ich wieder im Keller gegangen am Wochenende, habe die Sachen gemalt und habe die darauf die Woche wieder vorbeigebracht. Und so hat sich das dann hochgeschaukelt. Also die ersten Kunstwerke haben 500 Euro gekostet.
Was waren das für Bilder?
Damals war es so ein bisschen schwarz-weiß. Kinderbilder, also ich sag mal, die Leute haben mir dann ihre Fotos geschickt. Ich habe dann daraus irgendwie eine Collage gemacht und dann so ein bisschen Farbe drauf und ein bisschen eine Mickey Maus meine Ecke gemalt und so. Aber wie gesagt, das, also aus heutiger Betrachtung würde ich sagen, das waren eher so Deko-Elemente, die man sich zu Hause hinhängt und sagt, oh, die sehen süß oder schön aus. Und daraus habe ich gesagt, das kann irgendwie nicht so bleiben. Ich möchte mit meiner Kunst auch ein bisschen mehr Message und auch die meine Geschichte mit einbringen und auch die Leute dazu zu motivieren, an ihre Träume und an ihre Ziele zu glauben. Und ja, das ist dann daraus entstanden, was ich heute mache.
Was kostet heute ein DIN A4-Bild von dir?
Na, DIN A4 würde ich schon gar nicht mehr machen, das ist zu klein. Ich sag mal, es geht so bei 10.000 Euro los. Das ist dann so 1 Meter mal 1 Meter. Da fängt's an. Und ja, also wenn ich jetzt mich mit alten Freunden unterhalte, die ich lange nicht gesehen habe oder so, oder auch früher, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass mal jemand 10.000 Euro für ein Kunstwerk ausgibt. Das war für mich immer so schwer zu greifen einfach. Und mittlerweile steckt man da so drin und ist in so ein, ich sag mal, hat die Scheuklappen auf und du bist so in deinem Tunnelblick. Ich glaube, wie so ein Fußballer, der irgendwie aufs Feld läuft. Man sieht dann so gar nicht so rechts und links. Man ist da so innerhalb dieser 10 Jahre so reingewachsen. Und ich will nicht sagen, dass es normal ist. Ich freue mich immer noch über jedes verkaufte Kunstwerk. Das teuerste Kunstwerk, was ich verkauft habe, das hat 50.000 Euro gekostet. Auch da, wenn dich jemand fragt, wie teuer ist das, diese Summe über die Lippen zu bringen, das kostet jetzt 50.000 Euro. Das war natürlich auch am Anfang eine Überwindung oder hat mich eine Überwindung gekostet. Aber
als Maurer aus dem Essener Norden?
Total. Also ich sag mal, ich habe als Maurer in der Ausbildung habe ich 1.500 Euro verdient. Ich glaube, im dritten Layer 1.800. Als Geselle irgendwie um die 2 oder so irgendwie. Architekt war dann schon ein bisschen mehr in der Gehaltsklasse. Aber auch da sehe ich einfach, es geht immer weiter. Und alles das, manchmal traut man sich ja auch nicht so, seine Träume auszusprechen. Oder glaubt man oder traut man sich selber nicht, diese Träume zu träumen, sage ich mal. Weil man denkt, das ist so weit weg. Warum soll ich das gerade schaffen? Aber ich denke mir genau umgekehrt, andere Leute haben es auch geschafft irgendwie. Man hört die lustigsten und die verrücktesten Erfolgsstories. Und dann habe ich mir mal gedacht, so, warum soll das nicht klappen einfach? Und habe dann immer weitergemacht, habe dann auch nicht willkürlich die Preise angehoben, sondern habe mich dann auch habe ich überlegt, wie komme ich jetzt aus dieser Social-Media-Blase raus, weil ich habe meine Kunstwerke wirklich nur über Social Media verkauft. Also der Erstkontakt kam dort zustande und dann habe ich entweder die Kunstwerke ausgeliefert oder die Leute haben mich dann besucht. Und da habe ich gedacht, wie komme ich aus dieser Social-Media-Blase raus? Und habe ich gedacht, ich muss mich irgendwie auf Kunstmessen bewerben. Dann habe ich kleinere Kunstmessen mitgemacht und dann habe ich an einen Arzt in Düsseldorf ein Kunstwerk verkauft und der hat mir 3 Jahre lang gesagt, du musst nach Miami gehen, du musst dort eine Ausstellung machen, da gibt's die Art Basel Miami heißt das, ich kannte die damals nicht, das ist die größte Kunstmesse der Welt, er ist da jedes Jahr und du musst da unbedingt hin und ich habe mir gedacht, was soll ich bin aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, was soll ich in Amerika, da ist die Welt eine andere Welt und die Leute sind da so fortgeschritten oder die Technik ist so fortgeschritten, die Kunst ist fortgeschritten. Was soll ich da? Mhm. Und das hat er mir 3 Jahre lang erzählt und ich habe immer gesagt, ja, nächstes Jahr bewerbe ich mich. Und im dritten Jahr hat er mich dann einfach beworben und hat eine Bewerbung für mich hingeschickt und hat ja Fotos aus dem Internet gesucht und hat das alles da hingeschickt. Und die haben mich dann angenommen, also ist ein Kurator da, der sich das aussucht. Da kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt mit, sondern du musst dich da halt bewerben und die suchen dich dann aus. Und dann habe ich ja meine Sachen hier zusammengepackt, bin nach Miami geflogen, die Messe geht eine Woche. Ich bin dann 2 Wochen da gewesen. Das erste Mal war ich 2019 in Miami. Und seitdem bin ich jedes Jahr dort.
Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, woher nimmst du die Motivation?
Fragen mich viele. Aber die Motivation nehme ich eigentlich aus meinem Leben. Also aus meiner Vergangenheit auch und aus meiner Geschichte. So, das ist meine Motivation.
Und diese erste Reise nach Miami hat dich noch einen richtigen Schritt weitergebracht?
Total. Also erstmal da auch wieder dieses Thema Social Media, die Leute sehen, ach, der ist jetzt aus Essen und jetzt ist er in Miami so. Ich habe unglaublich viele Kunstwerke verkauft, also das war krass. Erstmal das und aber auch für mich selber, dass ich gesehen habe, nee, also Miami ist gar oder Amerika ist gar nicht so weit fortgeschritten, wie man sich so das vorstellt. Und man, auch wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, aus Essen kommt oder ich sag mal, egal wie klein oder wie man unterwegs ist, wenn man dort, so wie ich hier bin, auch authentisch auf die Leute zugehe, mit den Leuten Quatsch. Ich war jetzt, ich sag mal, die ersten Jahre kein Englisch-Genie, aber irgendwie hat das geklappt am Anfang. Also mittlerweile sieht das anders aus. Aber Mensch ist Mensch und man hat mit den Leuten dort gequatscht und die Leute haben Bock darauf gehabt, die fanden die Sachen cool und die Leute in Amerika auf der Messe haben zu mir gesagt, da steht dann immer ein Schild, Dennis Klappschuss, Essen. Die kannten natürlich Essen nicht, aber da stand auch Deutschland dahinter. Und viele haben halt gesagt, du kommst niemals aus Deutschland. Also die haben gesagt, du bist hier, du bist einer von uns, du bist Amerikaner, du bist hier aus Miami. Und die haben es einfach nicht geglaubt. Ne? Also mittlerweile würde ich sagen, ist ein Miami-Vibe immer wieder zu erkennen. Viele Details sind drin, wie ein Flamingo oder ja, viele, viele Sachen, die ich so in Miami aufgesaugt habe, baue ich jetzt auch immer wieder in meine Kunst ein. Das gab es damals aber nicht. Aber trotzdem haben die Messebesucher, da sind ja nicht nur Leute aus Miami, da sind ja auch aus New York, aus Russland sind da viele. Und die haben gesagt, du kommst auf gar keinen Fall aus Essen. Also du bist irgendwie, als wenn du hier aus Miami kommst. Und ja, das hat mich so fasziniert und auch...
Darf ich kurz, hast du Essen auf die internationale Kunstkarte gebracht?
Würde ich jetzt nicht sagen, aber es macht mich schon sehr stolz. Also klar, dass ich so, ich sag mal, aus dem kleinen Essen komme und dann irgendwie jetzt mittlerweile weltweit unterwegs bin. Also ich stelle in Miami aus, ich stelle auf Mallorca aus, ich stelle auf Ibiza aus. Ich suche mir da die Standorte selber aus, wo ich Bock habe hinzugehen, verknüpfe das Ganze dann irgendwie mit einem kleinen Aufenthalt noch oder auch mal mich inspirieren zu lassen, weil davon lebe ich auch und dass meine Kunst auch weiter wächst. Und
machst du dann sowas wie Urlaub?
Da habe ich echt Probleme mit. Also Urlaub machen und auch Feierabend zu machen, das ist so mein Ding, wo ich voll Probleme mit habe. Also ich sag mal, ich kann maximal einen Tag am Strand liegen, dann werde ich schon nervös, weil dann gehen mir so viele Sachen durch den Kopf, die ich irgendwie umsetzen möchte. Meistens ist es so eine Reise, sage ich mal, in irgendein Land, wo ich dann auch den Aufenthalt verknüpfen kann, vielleicht mit einem Pop-Up-Store oder einer Ausstellung, die ich dann vor Ort irgendwie guckt, dass ich Leute kennenlerne, um das festzumachen und dann im nächsten Jahr dann nochmal runterfliegen und dann da eine Ausstellung zu machen.
Kurz nochmal zu Miami, was für Menschen sind da und wer stellt da noch aus? Sind das auch so Namen, die man kennt?
Also ich sag mal, Miami ist, wie gesagt, das ist die größte Kunstmesse der Welt. Das ist nicht nur eine Messe, sondern da ist eine Woche lang die Stadt komplett in jedem Klamottenladen, jeder Schuhladen, jede Boutique, alles Mögliche ist einfach voll mit Kunst. Und ich sag mal, ich bin ein großer Freund von 90er Musik, so R&B, Hip-Hop und die wohnen alle in Miami, die Leute. Und das ist unglaublich. Du stellst aus und auf einmal steht neben dir, keine Ahnung, Ja Rule, was ich früher gehört habe, oder Fabulous oder keine Ahnung, Fat Joe, DJ Khaled, so, die laufen alle über diese Messe. Ich glaube 2019, wo ich da war, da war ein Riesenhype, die ganze Messe, du hast das so gemerkt, da ist irgendwie eine Unruhe und weil Beyoncé, glaube ich, vorbeigekommen ist mit Jay-Z und das hat sich, ich war relativ weit hinten und das hat sich dann so durch diese Messe durchgesprochen, da kommt gleich Beyoncé vorbei, die wurden natürlich abgeschottet von so einem Bodyguards-Team, aber ja, wenn die dann irgendwie was Schönes gesehen haben oder Bock hatten, sind die dann auch zum Stand gegangen, also bei mir sind die jetzt leider nicht am Gang vorbeigegangen. Aber das sind halt so die Besucher oder Rihanna, das sind halt die Leute, die dann halt in dieser Woche da komplett einfach frei, du gehst Kaffee trinken oder du gehst essen und triffst dann, kann sein, dass jemand von diesen Leuten irgendwie am Tisch neben dir sitzt. Und ja, man sagt halt nicht umsonst, Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das habe ich auch so erfahren, ist eine andere Atmosphäre dort. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es hier negativ ist, aber ist schon negativer als in Amerika und ja, die Leute sind einfach offener. Also am Anfang halt oberflächlich und hi, wie geht's, was machst du so? Triffst du beim Starbucks so? Aber wenn du dann halt so merkst, der Gegenüber hat auch was drauf oder da steckt auch was dahinter, so dann kann auch so ein einfaches Gespräch, so ein einfaches Hallo, wie geht's, kennenlernen, sage ich mal, auch ich sag mal so in die zweite Phase rutschen und du lernst Leute kennen, wo du dir so in Deutschland denken würdest, die würdest du ja ein ganzes Leben lang vielleicht nie treffen. Und da ist es relativ einfach, sage ich mal, auch das Netzwerk zu erweitern. Ich bin jetzt nicht so ein Netzwerkjäger, der jetzt halt überall hingeht und seine Visitenkarte verteilen muss. So, das mache ich nicht. Und ich habe das Glück, dass sowas immer irgendwie auf mich zutrifft und auch auf mich zukommt. Und ja, da bin ich irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Magnet dafür. Das hat sich so im Laufe der Jahre irgendwie herauskristallisiert, dass die guten Möglichkeiten mich irgendwie finden.
Ja, dann wollen wir doch jetzt mal hören, wer ist auf dich zugekommen? Rihanna war es nicht, aber in wessen Wohnzimmer hängen denn Bilder von dir?
Also ich habe tatsächlich, DJ Khaled hat ein Bild von mir zu Hause hängen. Das Lustige ist auch, es gibt ein Charity-Golf-Turnier in Miami, das ist immer zu der gleichen, das ist immer mein Geburtstag. Ich habe am 5.12. Geburtstag und das ist immer am 5.12. Und für sowas kriegt man keine Einladung, wenn du Leute nicht kennst. Und meine Freundin und ich sind einfach hingefahren. Und man muss sich vorne anmelden, akkreditieren, dann kriegt man ein Armband. Und ich sag mal, die letzten 3 Jahre, wir sind einfach reingelaufen. Im ersten Jahr, wir sind reingelaufen und wir waren dann halt mittendrin von all diesen Superstars. Michael Jordan steht auch immer neben mir, also das ist unglaublich.
Der Basketballspieler.
Der Basketballspieler, weil er ist der Hauptsponsor mit seinen Jordan-Sneakern von diesem Golfturnier. Und dann denkst du dir so, krass, wo bin ich hier gerade, ne?
Und dann kommt da dieser Typ mit der Brille und den kurzen Hosen?
So ungefähr, ja.
Und der
in Miami,
deklariert.
Nee, aber also das ist, in Miami habe ich immer einen Cowboy-Hut auf oder irgendwie sowas und das ist echt krass. Also dann, da sitzen diese Leute und wir laufen da vorbei und die sprechen dich dann einfach an. Die sagen, ey, was machst du denn hier? So, also aber nicht böse gemeint, nur die wollen einfach wissen, wer bist du, was machst du?
Ja.
Ne, weil die haben dich wahrscheinlich vorher noch nie gesehen. Hm. Und das allererste Mal, als ich in Miami war, ich habe ein Kunstwerk, das ist animiert. Heute würde man sagen KI. Damals, als ich das gemacht habe, gab es KI noch nicht. Ist auch kein KI, sondern das Kunstwerk ist ein gezeichnetes physisches Kunstwerk, das hängt im Raum und das hat einen QR-Code eingebaut und das ist wie so ein Daumenkino, sag ich mal. Also ich habe dem Kunstwerk eine Story gegeben. Die wurde dann halt nachgezeichnet und dann halt programmiert. Und wenn du dein Handy auf das Kunstwerk hältst und ein bisschen wartest, fängt auf deinem Display an, das Kunstwerk sich zu bewegen und erzählt diese Story. Und das habe ich in Miami aufgehangen. Und wo ich das erste Mal da war, hat mir mal der bekannte Arzt, der mich hingebracht hat, gesagt, Dennis, pass auf, die Polizei ist in Amerika anders. Und ich habe immer gedacht, wenn ein Polizeiauto kam, habe ich immer gedacht, so, ich muss irgendwie Angst haben. Dann saß ich ja mal morgens am Ocean Drive, habe meinen Kaffee getrunken. An einem Ausstellungstag, also die Messe hat noch nicht aufgehabt, ich saß dann da, hab Kaffee getrunken und dann kam eine Polizei in so einen Strandbuggy vorbeigefahren, da waren ein Mädel drin, ein Polizist und die sind vorbeigefahren, haben mich angeguckt, haben umgedreht, sind zurückgefahren, ich hab gesagt, scheiße, was hast du jetzt gemacht, darfst du hier keinen Kaffee trinken oder so, darfst du hier nicht sitzen und dann sind die zurückgekommen, haben die gesagt, ey, du bist doch der Künstler, der das Kunstwerk auf der Messe hat, was sich bewegt. Und da habe ich gedacht, krass. Und da haben die gesagt, das ganze Miami-Polizeipräsidium redet darüber, weil die Polizei hat die Messe immer aufgemacht und geschlossen. Na, die sind dann nochmal durchgegangen, haben geguckt, dass da kein Passant mehr drin ist. Und dann habe ich auch noch Fotos, da stehen die einfach Schlange davor und wollen dieses Kunstwerk ausprobieren, wie das so funktioniert. Und das war echt auch nochmal so ein richtiger Hype, der da entstanden ist.
Ist das auch so ein kleiner Ritterschlag? Das ist ein Kompliment ja auch, was angeht.
Ja, ist ein super Kompliment. Also ich bin immer so schwierig mit Ritterschlägen, weil ja das Leben ist so schnell oder auch, ich sag mal, mein Künstlerleben ist so schnell. Ich sag mal, ein Highlight toppt das nächste. Ne? Also da muss man wirklich mal, darum habe ich auch mir angewöhnt, mal so ein Wochenende sein zu lassen, um einfach mal nicht nur immer zu machen und immer was Neues zu entwickeln, sondern auch mal einfach sagen, ich bleibe jetzt bewusst stehen und auch mal so diesen Moment zu genießen einfach.
Was ist denn die größere Arbeit? Das Bild zu zeichnen, zu gestalten oder das Bild zu verkaufen und jetzt will ich auch provokant fragen, den entsprechenden Preis dafür zu kriegen?
Also die größere Arbeit ist so beides irgendwie nicht, sondern so die Idee für ein Kunstwerk zu bekommen. Also was ist nicht die größere Arbeit, aber erstmal so ein Thema zu finden, so was mache ich als nächstes. Also viele Sachen haben mit Luxus und Lifestyle zu tun, aber ich möchte auch so dieses Thema Lockerheit, Freiheit und Motivation irgendwie meine Kunstwerke reinbringen und ein Thema zu finden. Also ich habe viele Themen in Anführungsstrichen schon durch und immer das Neue wieder zu entwickeln und was Neues auf den Markt zu bringen, sag ich mal, was man so vorher noch nicht irgendwie gesehen hat, das ist so die Herausforderung. Das Machen ist so das Handwerkliche, also da sitze ich dann einfach so lange dran, bis das so ist, wie ich das im Kopf habe. Und das Verkaufen, das kommt eigentlich von alleine. Also da ist wieder so dieses Thema, was wir vorhin zu Anfang hatten, geduldig sein. Ne? Also manchmal ist es aber auch so, dass ich irgendwie auf Instagram ein Kunstwerk poste, was noch gar nicht fertig ist. Und dann kommen schon die ersten Anfragen, ja, wie teuer ist das denn? Und dann sage ich den Preis und dann, ja, reservier mir das bitte. Ich möchte das gerne dann als erster sehen, wenn das fertig ist. Und dann sind die Sachen meistens schon verkauft, bevor die erstmal fertig sind. Hat man aber nicht immer. Also ich habe auch vielleicht mal einen Monat, wo ich vielleicht kein Kunstwerk verkaufe. Aber ja, auch das. Also da muss man lernen, wie gesagt, und geduldig sein, aber auch nicht so den Spaß an der Sache verlieren. Und ich lebe von den verkauften Kunstwerken. Ich nehme mal das Beispiel der Straßenkünstler in der Essener Innenstadt, der geile Sachen auf dem Boden malt, wo du denkst, krass, das ist jetzt so ein 3D-Objekt. Wie viel verdient der? Also weiß ich nicht, also was der am Ende im Hütchen hat. Vielleicht hat er 100 Euro, vielleicht hat er 50 Euro. Und wenn ich das dann so mit mir vergleiche, sag mal, wir haben dann vielleicht die gleiche Zeit in ein Kunstwerk reingesteckt und ich verdiene dann dafür beispielsweise jetzt 10.000 Euro. So. Natürlich gehört auch immer viel Marketing oder Vermarktung auch dazu. Also das ist, glaube ich, nehmen wir mal ein iPhone. Also ich weiß nicht, was ein iPhone in der Herstellung kostet und was es im Verkauf kostet, ist genau das gleiche Thema. Ich glaube, das Leben hat einige Regeln und an die muss man sich einfach auch mal halten, so, und auch mitspielen. Aber man darf auch nicht vergessen, so, wo man selber herkommt, und man darf seinen eigenen Anspruch und Ansporn auch nicht vergessen. Und ich glaube, wenn man diese beiden Sachen so ein bisschen zusammen kombiniert, viele fragen mich immer nach dem Schlüssel des Erfolgs. Ich glaube, diesen einen Schlüssel gibt's nicht. Das ist wie ein Hausmeister. Du hast mehrere so an so einer Kette. Und ja, das ist so eine Kombination aus vielen verschiedenen Teilen. Aber ich glaube, ein Schlüssel zum Erfolg ist auf jeden Fall nicht aufzugeben, auch wenn es mal schwierig wird, und mutig sein, dran zu bleiben.
Ist Teil dieses Spiels auch, sich neben fetten Karren zu präsentieren und auf Insta auch mal die dicke Uhr zu zeigen?
Also ich sag mal, ich war immer schon früher als Kind, wie jeder Junge, vielleicht auch Mädels, irgendwie Porsche-Fan und Auto-verrückt. Mein Papa hat auch immer viele schöne Autos gehabt und da habe ich mich mal gefreut, wenn ich als Kind, gibt es immer noch irgendwie Fotos, wo ich drin sitze und so. Und ja, also ich will mich da gar nicht von freisprechen. Ich bin auch sehr materialistisch angehaucht so und damals habe ich das immer bei anderen gesehen und das war so, wie ich auch gerade schon mal gesagt habe, wo ich gedacht habe, geil, der fährt einen Porsche, wie hat er das gemacht? Wie soll ich als Maurer mir mal einen Porsche leisten, als Beispiel? Und mittlerweile bin ich in dieser Position gekommen und das macht mich umso mehr stolz, dass ich mich da selber hingearbeitet habe. Also ich habe nichts geerbt, ich habe nichts geschenkt bekommen, sondern ich habe einfach irgendwann mal vor 10 Jahren im Keller angefangen zu malen, habe meine ersten Kunstwerke verkauft und war relativ transparent, auch was die Preisgestaltung angeht, sage ich mal. Also es war immer so ein, ich habe den Leuten immer gesagt, das ist der Preis, der dieses Jahr gilt, nächstes Jahr ist es ein anderer Preis, und bin dann so ja stetig mit den Preisen nach oben gegangen. Und habe halt gemerkt, es gibt für jeden Preis oder für jedes Preisschild gibt es einen Kunden. Wenn ich, sage ich mal, auf Mallorca habe ich an einen sehr bekannten Menschen ein Kunstwerk verkauft. Und wenn ich mir das Boot angucke, und vorher bist du schon irgendwie an Booten vorbeigelaufen, hast dir gedacht, krass, wer kann sich so ein Boot leisten? Und dann bin ich zu diesem Boot gekommen, wo ich denke, das ist einfach mal so groß wie unser Rathaus so beispielsweise. Wem gehört das? Und dann redest du mit dem Menschen und der hat ein Bild gerade noch bei dir gekauft und ist einfach so wie du und ich und redet ganz normal mit dir. Und das sind halt so auch die Sachen, die mich auch motivieren oder auch begeistern, wo ich denke so, es muss nicht immer so sein, je mehr Erfolg man hat, dass du mehr in Anführungsstrichen auch Arschloch sein musst so oder dich abschotten musst. Weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, viele sagen mir, du bist der Nahbare, mit dir kann man ganz normal reden. Dann denke ich mir so, ja, warum auch nicht? Also ich verstehe die Frage einfach überhaupt nicht. Ne? Warum sollte man nicht normal mit mir reden können oder auch mit anderen Leuten? Und das sind so Sachen, die mich halt voll begeistern, wenn du denkst, so, was ist das einfach für ein krasser Typ? Was hat der im Leben erreicht? Und du kannst einfach ganz normal mit denen irgendwie einen Kaffee trinken gehen.
Mhm. Ja, wie du sagst, manche sind so unnahbar oder dann so Künstler wie Künstlerinnen und Künstler wie zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Klaus Kinski oder so, hatte auch eine persönliche Art, aber die vielleicht eher ein bisschen schwieriger war.
Ja, aber ich glaube, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also ich habe auch schon mal die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo ich mir gesagt habe, so, da muss man tatsächlich auch aufpassen. Ne? Also ich glaube, ich lebe auch von meiner Kunst, von meiner Persönlichkeit. Viele sagen halt, sind dabei, ich fahre jetzt dieses Wochenende nach Berlin, 2 Kunstwerke wegbringen, und die Leute haben halt gesagt, boah, ich würde die gerne kaufen, aber ich würde dich auch gerne selber kennenlernen und ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst, weil dann, ich habe schon viele Kunstwerke von dir vorher gekauft, aber jetzt denke ich, ist der Zeitpunkt, ich will dich mal selber kennenlernen und guck dir doch mal meine private Ausstellung bei mir zu Hause an. So, mache ich auch mal.
Dann bei dir gibt's Lieferservice.
Lieferservice ist drin, ist auch kostenlos.
Gut, bei 10.000 Euro für ein Foto oder nicht Foto, also für so ein Kunstwerk könnte ich mir das. Ja. Okay.
Und ja, es macht aber auch Spaß, wie gesagt, die Seite gegenüber zu sehen. Was hast du gemacht oder was hat der Gegenüber gemacht? Wie ist er da hingekommen, wo er ist? Das motiviert mich, das macht mir mega viel Spaß, und diese Geschichte zu hören. Und ich glaube, so dieses Thema Storytelling, das macht einfach das Produkt aus oder das nicht nur das Produkt, sondern ich glaube, wenn man im Themabereich Storytelling unterwegs ist, dann ist es auch schon so dieses Markenbildung. Das war für mich damals immer sehr wichtig, wo ich gesagt habe, ich will nicht einfach nur schöne Bilder malen, sondern ich will auch dadurch eine Marke kreieren, weil dann kommen halt so Sachen wie, ich habe mit Aldi einen Wein zusammen rausgebracht oder ich bin gerade dran oder habe ich gerade mit Schlossquelle an meine eigene Limonade. Weil wenn du eine Marke kreiert hast, dann kommen auf einmal andere Marken auf dich zu und wollen mit dir zusammen eine Kooperation machen.
Und Dieter Bohlen trägt deine Jacken.
Und Dieter Bohlen trägt meine Jacken. Also mittlerweile schon die 5. Lederjacke von mir. Damals war es so, RTL hat mich angeschrieben oder beziehungsweise die Stylistin von Dieter Bohlen hat gefragt, weil ich habe mal so ein paar Lederjacken für einen Kunden bemalt. Die haben das dann wohl auf Instagram gesehen und haben nämlich gefragt, boah, wie teuer ist denn sowas? Da haben wir einen Preis ausgemacht und ja, mittlerweile so im 5. Jahr trägt Dieter Bohlen bei DSDS meine Jacke. Also dieses DSDS-Finale, was jetzt 2026, da trägt Dieter Bohlen auch wieder meine Lederjacke. Ja.
Wie ist das für dich, den Fernseher anzumachen und zu sehen, Dieter Bohlen trägt meine Lederjacke,
ja,
in den Discounter zu kommen und zu sehen, da steht ein Wein mit einem von mir gestalteten Label, in den Getränkemarkt zu kommen. Da ist eine Limo, ja, mit einem Label, was ich entworfen habe.
Ja, erstmal so surreal. Also du denkst dir so krass, also hast du im Fernsehen gesehen, irgendwie von bei anderen Leuten und so, jetzt bist du in dieser Position oder du bist derjenige, dein Bild steht im Supermarkt, wo daneben deine Limonade steht. Oder du schaltest den Fernseher an, Dieter Bohlen trägt deine Jacke. Also immer noch bei, egal welcher, sag ich mal, welcher Superstar bei mir eingekauft hat, ist immer noch sehr aufregend so für mich und man freut sich einfach. Also der ganze Körper kribbelt irgendwie und du freust dich wie ein kleines Kind. Und bei mir ist es dann so, wenn ich sowas sehe, ich habe so viel Power und so viel Motivation, am liebsten würde ich dann direkt wieder ins Atelier fahren und dann irgendwas machen, weil das gibt mir dann so einen gewissen Energiekick einfach, ja.
Wie verlockend ist es eigentlich zu sagen, ich schmeiß die KI an und sag, mach mal ein Bild mit Mickey Mouse im Declat-Style.
Geht tatsächlich. Also nicht, es geht nicht tatsächlich. Ich habe letztens ein Foto gemacht von einem Kunstwerk, das lag hinten bei mir im Auto. Und dann hat er das irgendwie in so ein Programm reingeschmissen. Hier mit Google kann man das, glaube ich, machen. Da kann man raussuchen, woher das, also wenn du, keine Ahnung, Turnschuhe kaufen willst, du fotografierst die und dann sagt dir das Programm, wo du die kaufen kannst. Und das war mit einem Kunstwerk von mir. Ich habe das Foto und ich habe das Kunstwerk fotografiert und dann hat mir Google gesagt, das Kunstwerk ist von Declat. Mhm. Das ist geil. Aber ja, so dieses Thema KI, da habe ich letztens tatsächlich noch mit einem Anwalt drüber gesprochen. Er sagte, ich arbeite auch viel mit KI. Aber du musst dir das vorstellen, das ist wie bei dir. Das Kunstwerk wird ja nicht gemalt. Also du findest dann eine schöne Idee vielleicht. Aber ich glaube, wenn, oder nicht ich glaube, sondern wenn du das Kunstwerk dann selber malst, viele Sachen habe ich vorher schon im Kopf und versucht, die dann natürlich so auf die Leinwand zu bringen, wie ich sie im Kopf habe. Funktioniert nicht immer sofort, sondern du eignest dir halt viele, viele Techniken an im Laufe der Jahre, dass du die halt so hinbekommst, wie du die hinbekommen möchtest. Und ein gemaltes Kunstwerk ist immer noch was anderes oder ich glaube, alles, was handgemacht ist, ist immer noch was anderes, als wenn es einfach irgendwie aus dem Drucker kommt, sondern ist einfach Persönlichkeit drin. Einige Sachen kannst du nicht steuern. Du kannst den nicht, ich sag mal, den Farbklecks genau dahin machen, wie der Computer den machen würde, sondern du hast halt dein Duktus, sagt der Architekt, erarbeitest du dir im Laufe der Jahre und dann ist das auch dein Wiedererkennungswert.
Weißt du, was eine KI auch nicht kann? Die kann dir das Bild auch nicht liefern. Nicht persönlich.
Das stimmt auch, ja.
Das heißt, du hast keine Angst, arbeitslos zu werden durch Programme wie Gemini oder ChatGPT.
Ich glaube im Gegenteil. Also ich glaube, je digitaler die Welt wird, desto mehr geht auch der Drang dazu, wieder zurück in dieses Handwerkliche. Ich glaube, das wird auf jeden Fall im Laufe der nächsten Jahre nochmal richtig boomen. Sei es der Maurer, sei es der Dachdecker, sei es der Maler und Lackierer, was auch immer. Also ich glaube, diese handwerklichen Geschichten, die werden im Laufe der nächsten Jahre nochmal richtig boomen.
Und die Leute, die sich das leisten können, gibt es in deinem Kundschaftskreis. Wie gehst du mit Neidern um?
Boah, Neider sind mir eigentlich relativ egal. Also ist eigentlich das schönste Kompliment, glaube ich. Habe ich am Wochenende wieder gehabt. Ich habe einen Porsche und fahre mit dem Porsche rum und habe den geparkt abends und war bei uns in der Fuck-Yoga-Bar abends was trinken. Ich komme wieder und hat mir einer auf die Scheibe gespuckt. Aber wie? Also das sah wirklich aus, hab da ein Lama draufgerotzt. Also. Und da habe ich mir gedacht, so ja, ist halt so. ich mache mir da gar nicht so große Gedanken. Also ich bin eher der Typ, der so an die positiven Sachen denkt und glaubt und gar nicht so dieses Negative sieht. Aber das hat man und auch gar nicht, man muss auch gar nicht mal so denken, dass die Leute, die Neider sind, so weit weg sind. Also ich kann auch Geschichten erzählen oder würde ich ungern erzählen, aber habe ich wahrgenommen, dass man so merkt, auch in deinem engen Familienumkreis gibt es auch viele Leute, die das überhaupt nicht gönnen.
Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, dein Lieblingsbild ist eins mit Mickey Mouse, mit einer Louis Vuitton Hose, Mouillé-Flasche in der Hand und mit rausgestreckter Zunge und ich glaube sogar noch mit Mittelfinger. Und auf dem Bild steht dann der Spruch, kill haters with success, also ja. Töte Menschen, die Erfolg haben. Das würde dem ja widersprechen, oder?
Also kill haters, also töte die Hater
mit
Erfolg. So sollte es sein. Ist schon ganz alt. Ich kenne das Interview. Ich kenne auch das Bild noch. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, wer das gekauft hat. Aber ja, das ist so. Also ich bin da eher so der Typ, der sagt so, setz noch mal eine Schippe drauf, ne? Und zeig den Leuten, also wie soll ich sagen, also stopf den Mund, sage ich mal, mit deinem Erfolg so und setz noch mal eine Schippe drauf und zeig dem, was möglich ist. Ja, das ist so, wo ich denke, vielleicht dreht derjenige das auch um und sagt, hey, ist gar nicht so schlecht, was der macht, ist eigentlich cool und ich nehme ja die positiven Sachen daraus. Und meistens kommt ja Neid von Leuten, die weniger erfolgreich sind als du dann selber und dass die dann halt sagen, oh, der hat es geschafft und der kommt auch irgendwie in Anführungsstrichen von der Straße, von ganz unten. Und warum soll ich es nicht auch schaffen? Und das wäre schön, wenn man das irgendwie hinbekommen würde, ja.
Würdest du gerne deinen Erfolg ein bisschen teilen?
Das tue ich tatsächlich. Also ich bin sehr, ich bin sehr dankbar, dass es so ist, wie es ist, dass ich da heute angekommen bin. Also das soll sich jetzt irgendwie nicht abgehoben klingen, aber früher hat man halt Gedanken gemacht, wie fliegst du dieses Jahr im Urlaub oder bleibst du lieber zu Hause? So, weil Schwein hat es einfach nicht hergegeben. Und heute ist es so, dass man im Urlaub fliegen könnte, aber die Zeit gar nicht da ist. Ne? Dass du sagst, boah, ich habe so viele Sachen zu tun, ich muss mir erstmal ein bisschen, die nächsten Wochen muss ich Gas geben, dass ich im Sommer im Urlaub fliegen kann.
Ist auch eine Schattenseite des Erfolgs.
Ne? Ist hundertprozentig so. Es ist nicht immer nur so das ist die Kehrseite der Medaille einfach. Also und ja, also dann irgendwann habe ich mal eine Versteigerung gemacht und die kam so gut an und dass ich jetzt, also mittlerweile im Laufe des Jahres gibt 2-3 Charity-Sachen. Ich bin jetzt gerade dabei. Ich habe ein schönes Rüttenscheid-Kunstwerk fertig gemacht und das Originalkunstwerk wird für die für die Kinderkrebshilfe versteigert. Da habe ich letztes Jahr schon eine bemalte Motorhaube versteigert. Da haben wir 19.000 Euro hat die Haube gebracht. Das war ein alter Porsche. Der ist irgendwie abgebrannt und da habe ich die Porsche-Haube bekommen und die habe ich dann eingerahmt und die Haube bemalt und die haben wir dann auf der Tour de Rue, das ist eine Oldtimer-Tour, die in Rüttenscheid im Mai, glaube ich, stattfindet. Und da haben wir die an dem Abend für 19.000 Euro ersteigert. Und dann, ich glaube, eine Woche später haben wir den überdimensionalen Scheck, mit dem der das Bild ersteigert hat, mit mir und dann den Veranstaltern sind wir zum Krankenhaus gefahren und sind durch die Kinderkrebshilfe gelaufen oder durch die Station gelaufen. Und ich habe selber 2 Kinder. Aus meiner Brille jetzt irgendwie, man will immer mehr und erfolgreicher werden oder dies und das und nochmal eine Stufe höher. Aber ich glaube so, dass worauf es im Leben einfach ankommt, ist so dieses Gesundsein. So. Also ich könnte das alles nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie krank wäre. So, dann ist von heute auf morgen vorbei. Und wenn ich da den Leuten helfen kann und die haben sich so gefreut, die können damit jetzt eine neue Station ausstatten mit den 19.000 Euro oder Teile davon neu ausstatten. Es gibt nichts Schöneres für mich, mit meinem Erfolg, den ich mir irgendwie im Laufe der Jahre aufgebaut habe, aber auch was zurückzugeben und anderen Leuten zu helfen. Ja.
Und dann gibt's auch noch den Glücksautomaten am Rüttenscheider Stern, den du eine Zeit lang befüllt hast, wo man, ich glaube, für 1 Euro oder 2?
1 Euro, genau. Ja, der Glücksautomat, das war auch eigentlich so eine, weiß ich nicht, ich lag Samstagabends im Bett und habe dann auch wieder gedacht, so, es muss irgendwie so ein das Glück to go geben. Also eigentlich bin ich ein Mensch, der sagt so, ich brauche kein Glück, sondern ich bin in der Position oder jeder ist in der Position, sein Glück herauszufordern und dass das sich dann umdreht, dass das Glück dann zu einem kommt, so wenn man fleißig ist und was dafür tut. Aber dann habe ich gedacht, es müsste irgendwie so ein Glück-to-go geben und dann wollte ich Glückskekse machen. Ne? Das ist so naheliegend irgendwie, dann habe ich aber keinen gefunden, der mit mir Glückskekse macht. Aber parallel dazu habe ich schon einen alten Zigarettenautomaten gekauft, den bemalt Und da bist du halt limitiert, weil der hat halt nur so eine kleine, so Schubfächer, wie halt eine Zigarettenschachtel früher war.
Das war ja auch so ein Zigarettenautomat.
Genau,
ein alter
Zigarettenautomat. Und dann war ich so, ja, 1 bis 2 Monate damit beschäftigt, das passende Produkt dafür zu finden. Habe ich kleine Boxen gebastelt, kleine Pakete gekauft, die da reinpassen. Die habe ich dann irgendwie gefüllt. Und dann im Laufe der 2 Monate habe ich so gemerkt, ich beschäftige mich jetzt nur noch mit dem Glücksautomaten und ich komme mit meiner normalen Arbeit gar nicht mehr hinterher. Und hat mich auch eine Organisation angeschrieben, die mit behinderten Kindern arbeiten. Und die haben gesagt, boah, wir finden den Glücksautomaten so geil, können wir den nicht unter unsere Fittiche nehmen. Und wir befüllen den, wir basteln dafür Sachen und ja, wenn wir würden auch einen Teil von dem Geld dann gerne nehmen. Und ich habe gesagt, dann könnt ihr das Geld auch komplett für euch nehmen. Und ja, die kaufen sich jetzt Spiele für die Station, dass die Kinder damit spielen können und mega. Also ich war letztens noch irgendwo in Rüttenscheid essen, bin vorbeigelaufen, weil ich habe da geparkt und habe da auch irgendwie 2-3 Euro reingeschmissen und kam sofort was raus und ich kriege immer noch Nachrichten. Leute kommen wirklich aus Dortmund, aus Bochum, aus Oberhausen und wollen einfach sich was aus dem Glücksautomaten ziehen, weil sie es damals hier bei uns im Radio Essen, glaube ich, gehört haben und der war auch irgendwo in der Zeitung abgebildet. Und ja, mega schön, wenn so ein Teil von mir in Rüttenscheid hängt, aber es ist schön, wenn ja so ein Teil von mir, was aus so einer Idee damals oder abends im Bett gestartet ist und jetzt hängt das in Rüttenscheid und hängt immer noch da.
So zieht deine Kunst Kreise.
Ja, also total spannend und mega und wenn ich dran vorbeifahre und jemanden sehe, der da gerade was zieht oder die Kinder sagen, Mama, lass uns mal zum Glücksautomaten gehen, dass sich das so etabliert hat, ist einfach schön.
Apropos gehen, ich würde auch gerne gehen, noch nicht ganz nach Hause, aber mal eine Runde durch dein Atelier, wenn wir schon mal
gerne
hier sind.
Gerne, bin bereit.
Und so viel Kunst zu sehen ist. Wir sind hier in einem ehemaligen, was ist das, Fabrik oder Lager?
Ja, genau.
Geländehaus.
Also früher war hier so ein Online-Versandhändler drin und ich bin mega zufrieden hier. Endlich mal auch Platz. Vorher hatte ich ein kleines Atelier, dann habe ich noch ein Lager dazu gehabt und noch ein Lager und dann habe ich so meine ganzen Sachen auf 3 Spots verteilt gehabt und das war echt auch im Kopf so ein Durcheinander, wo ich gesagt habe, ich brauche irgendwas, wo alle meine Sachen, die ich habe, an einem Ort sind und ja, ich habe hier so mein Zuhause gefunden.
Hast du selbst gestaltet, oder? Also
ja, auf jeden Fall. Also wir haben einmal durchgestrichen, wenn man reinkommt, habe ich 2 Stühle vom Kolosseum damals bekommen, als das Kolosseum geschlossen hat. Da kannte ich zufälligerweise den Herrn, der das Kolosseum gekauft hat und hat gesagt, ich habe hier 2 Stühle, die, wenn du die möchtest, kannst du die gerne haben. Die habe ich hier festgeschraubt. Mhm. Ich war früher mal so ein Kirmeskind und war immer, ich sag mal, derjenige, der die meiste Zeit am Greifautomaten verbracht hat.
Da haben wir so einen,
jetzt hab ich,
ja,
einen,
ich wollte sagen, einen leeren Greifautomaten,
ja,
aber da ist natürlich Mickey Mouse drin.
Ja, die habe ich nur so da reingesetzt, aber wenn ich Veranstaltungen mache, dann packe ich da, wenn ich was habe, irgendwie Cappies oder T-Shirts da rein und ist auf jeden Fall von jeder Veranstaltung echt so ein Highlight. Also Leute stehen Schlange und wollen am Greifautomaten spielen.
Und dann kann ich da 1 Euro reinschmeißen und mir eine Klappschuss
genau,
Cappy ziehen.
Funktioniert, ja.
Geil. Von außen natürlich gestaltet, auch wieder mit Disney-Charakteren, da haben wir jetzt noch gar nicht so weit drüber gesprochen. Es springt mir überall Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, alle entgegen. Hast du einen Lieblingscharakter?
Ja, also Dagobert Duck ist so mein Lieblingscharakter, weil mir mein Opa hat, also eigentlich ist der Dagobert Duck gar nicht so der mit dem Geld rumschmeißt, sondern eher der Sparsame ist.
Er schmeißt sich selbst ins Geld.
Ich war früher auch immer derjenige, der sein Taschengeld immer so schnell ausgegeben hat. Früher gab es noch Karstadt. Mein Opa hat immer gesagt, du machst Karstadt reich, weil ich habe da so viel Geld dann immer in der Spielzeugabteilung ausgegeben. Und aber Dagobert Duck ist so einer, wo ich sage, so, der ist irgendwie ja, ist ein auch vom Malen her, also vom Ablauf her, ein cooler Charakter, aber mittlerweile ist es auch so, aber mein eigener Dennis-Charakter, den ich sehr gerne benutze und womit ich quasi meine Message am besten rüberbringen kann.
Das ist eine riesengroße Figur, ungefähr, weiß ich nicht,
2,5 Meter? Ja, ein bisschen,
Meter?
Ja, 2.
Okay.
Ja, ich wollte auch meine eigene Dennis-Figur nicht nur auf den Kunstwerken haben, sondern auch als Figur. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der die Figuren, die habe ich nicht selber gebaut, der die Figuren bauen kann. Ich habe die dann gezeichnet, skizziert und anhand dieser Skizze wurde dann diese Figur angefertigt. Und ja, in meinen anderen Studios, ich habe immer nur gedacht, 2 Meter mache ich die, 2 Meter hoch, dass die durch die Tür passt. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass die dann auch dementsprechend proportional am Bauch, an den Armen, an Schultern auch breiter wird.
Ist halt auch 1,5 Meter breit.
Genau, und so hat die nie in meine anderen Studios reingepasst, weil da hatte ich nur eine normale Tür. Und darum bin ich umso mehr oder umso glücklicher, dass ich jetzt hier bin. Hier habe ich die Möglichkeit, die auch auszustellen.
Ikonisch die Brille und die pinken Haare.
Genau.
Nur die kurze Hose erkennt man nicht ganz, weil die Beine sehr kurz sind.
Ja, hier haben wir noch eine Kooperation, ist ein Smack-Kühlschrank. Den habe ich bemalt für Schlossquelle, auch ein Essener Unternehmen. Und der wird von Schlossquelle verlost auf deren Social-Media-Plattform oder Social-Media-Kanälen. Und der Kühlschrank wird jetzt verlost.
Mit einem Glücksbärchen drauf.
Glücksbärchen, Minimaus, genau. Das sind so viele Sachen. Hier nochmal im Hintergrund ein Porsche-Logo und Dagobert. Hier habe ich jetzt keinen Dennis platziert, aber ja, wie alles irgendwie bunt und neonfarben und leuchtet. Und das Schöne ist, die Sachen sind auch, die Farben, also ich wusste das früher nicht, die Farben sind auch schwarzlichtaktiv. Das heißt, wenn da jetzt so ein Schwarzlichtspot drauf kommt oder abends, je nachdem wie das Licht ist, die laden sich teilweise auch auf und dann abends leuchten die, wie man so im Kinderzimmer von früher kennt, die Sterne.
Ja. Ja, klar, die hatte ich auch über dem Bett.
Ja, man hat halt so aber erstmal ein grelles Bild tagsüber und dann halt abends nochmal auch nochmal was Besonderes.
Ja. Weißt du, was mir gerade auf einigen Bildern noch auffällt? Hier so ein Rolls-Royce mit der Aufschrift auf dem Nummernschild Self-Made. Hier hinter auf dem anderen Bild Hustle Hard, Stay Humble. Also es geht so, zieht es sich durch, dieses, ja, du kannst es machen, wenn du es willst?
Hundertprozentig. Also das soll meine Kunst sagen, das bin ich. Ja, also Selfmade passt hundertprozentig. Das ist so, also Selfmade habe ich damals als Marke eintragen lassen, also nicht diesen Satz, sondern die Schriftart, wie ich es da gemacht habe. Mhm. Weil ich mache auch viele Klamotten und so weiter und ich wollte nicht alles unter dem Label in Anführungsstrichen deklart laufen lassen, sondern habe dann auch damals Selfmade eingetragen. Und unter Selfmade laufen halt dann so meine ganzen Textilien, die ich auch noch so nebenbei mache.
Stimmt, an dem Kleiderständer sind wir jetzt schon vorbeigerannt.
Ja, da hängt jetzt gar nicht so viel. Da hängt jetzt noch eine, das war so ein Muster. Das war die Musterlederjacke für Dieter Bohlen. Da habe ich ein bisschen rumprobiert und ausexperimentiert, ob die Farbe überhaupt hält. Hier ist so eine Lederjacke, die habe ich für mich gemacht. Das ist so aus alten Frauenhandtaschen, MCM. Die habe ich dann zerschnitten und daraus so ein überdimensionales Patch gemacht und auf die Lederjacke nähen lassen. Mhm. Also ich sag mal, ich nähe die Lederjacke nicht selber, sondern ich habe eine Idee, wie die aussehen soll. Ich schneide mir dann alles zusammen und bringe die dann zum Schneider meines Vertrauens und sag, bitte so und so dann dran nähen.
Okay, ich dachte gerade, ob der Maurer jetzt auch noch nähen
kann. Nee, also irgendwo hört es dann auch auf. Also ich bin ein Freund davon, alles irgendwie selber zu machen, aber manchmal verrennt man sich dann da auch.
Wir sind der Radio Essen Podcast Essen im Ohr und wir nähern uns einem Bild, weil was ich natürlich vermisse und ich glaube die Hörerinnen und Hörer auch, wo steckt denn jetzt Essen in deiner Kunst?
Ja, hier ist jetzt so mein neuestes Werk und einfach mal, ich sag mal, auf einem Kunstwerk, das jetzt 1,50 Meter mal 1,50 Meter die Rüttenscheider Straße so ein bisschen abgebildet. Viele Geschäfte, wo ich gerne selber hingehe, ich sag mal beispielsweise Pasta Gambaroni, da gehe ich gerne essen, Morante, Friseur des Vertrauens, Pfeffers, Herrenausstatter, aber auch Damen, wo ich gerne auch mal einkaufen gehe.
Laura Morante war auch schon mal zu Gast hier im Podcast.
Ja?
Ja. Grüße gehen raus.
Dann hier wie klassisch der Dennis im Porsche. Mhm. Und unser ewiges Thema, die Rüttenscheider Straße, Fahrradfahrer und Autofahrer. Und hier auf dem Fahrrad eine lustige Minimaus, die dem Porsche-Fahrer den Mittelfinger zeigt. Darüber ein Straßenschild, Rüttenscheid. Und darüber unser Oberbürgermeister, der so sich am Rathaus entlanghangelt. Und natürlich unsere Kirschblüte darf auch nicht fehlen.
Also bist du Team Minimaus auf dem Fahrrad oder bist du Team Dennis im Porsche?
Ich bin eigentlich Team beides. Also ich denke, die Straße ist breit genug und man kann, wenn man möchte, man muss sich verstehen und dann funktioniert das auch. Also
Hast du eine Lösung für die Rüttenscheider Straße? Du verbringst so viel Zeit da.
Ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht und erstmal habe ich gedacht, ich finde es geil, wenn es wirklich sonntags, wie es früher mal war, autofreie Rüttenscheider. So, da hätte ich voll Bock drauf. Da könnte man kleine Kinder Inliner fahren, die Straße wird, also ich glaube, die Rüttenscheider wird nochmal ganz anders genutzt werden und ist auch ein Statement, so. Also das wäre so mein Traum, aber so in der Woche ist es schwierig. Du hast die Anlieferung, kann ich auch verstehen, dass die LKWs dahin müssen, die müssen die Stores anliefern, die da sind. Dann hast du die Fahrradfahrer, jetzt ist es eine Fahrradstraße geworden. Das ist dann halt auch so ein Zeichen für die Fahrradfahrer. Fahrradstraße ist unsere Straße, dementsprechend verhalten die sich auch. Ich kann beide Seiten verstehen, aber ich hätte Bock da drauf oder ich würde es begrüßen, wenn man sagt, sonntags autofreie Rü.
Weißt du, was ich sehr mag an deinem Statement? Dieses mehr miteinander und nicht gegeneinander.
Ja, genau. Also klar, also man hat mal schlechte Laune und wenn irgendwie oder irgendwas Schlechtes ist passiert und du fährst über die Rü und triffst einen aggressiven Fahrradfahrer. So. Also es kommt ja nicht immer von ungefähr und darum, ich denke einfach, wie immer im Leben einfach miteinander und vernünftig drüber sprechen und vernünftige Argumente bringen. Und dann würde es, glaube ich, einfacher funktionieren als jetzt. Ja, aber das ist halt so ein Kunstwerk, 1,50 Meter mal 1,50 Meter, auch angelehnt an die Tour de Rue, die bald stattfindet. Deshalb der Dennis im Oldtimer gegenüber die Minimaus auf dem Fahrrad. Und ja, das Bild wird versteigert bei der Tour de Rue für die krebskranken Kinder.
Geht auch wieder in eine Charity-Aktion.
Genau. Ist noch nicht ganz trocken, deshalb muss es jetzt noch ein bisschen liegen bleiben. Aber ich denke, ja, heute Abend oder kann man gleich auch schon hinstellen. Dann können wir mal ein cooles Foto davon auch machen.
Dann machen wir mal ein Foto, das seht ihr dann mit Sicherheit auf Insta oder mindestens natürlich auf radioessen.de. Du bist auf der ganzen Welt mit deiner Kunst unterwegs, hast demnächst wieder vor, eine längere Zeit in Miami zu verbringen, lieferst deine Bilder nach Berlin persönlich. Aber was zieht dich denn immer wieder nach Essen zurück?
Ja, tatsächlich denkt man auch darüber nach, auch auszuwandern oder mal umzuziehen. Aber irgendwie kann man das dann doch nicht. Also ist ein Traum. Also ich sag mal, wenn ich morgens aufstehe und die Sonne scheint und ich sehe das Meer oder ich höre das Meer rauschen, ist natürlich ein anderes Lebensgefühl. Aber ganz weg, glaube ich, geht nicht. Also hat man immer noch so ein bisschen das Heimatgefühl und die Heimat im Herzen. Deshalb ist jetzt meine Idee, dass man mal so ein, weiß ich nicht, 2-3 Monate mal woanders ist. Sei es jetzt Mallorca oder sei es Miami. Entweder packe ich meine Kunstwerke ein, nehme ein paar mit, dass ich schon mal, wenn ich dort einen Laden habe, dass ich den schon mal aufmachen kann. Und ja, dann würde ich auch dann da arbeiten. Also da gibt es ja auch Kunstläden, da würde ich mir da meine Leinwand kaufen oder meine Leinwände kaufen, meine Farben kaufen und dann dort loslegen. Mhm. So ist die Idee, also so ist der Plan. Und ich glaube, also jetzt auch, wenn ich im Dezember weg bin und kurz vor Weihnachten komme ich dann meistens immer wieder. Ich sag mal, diese 4 Jahreszeiten ist auch schön. Das gibt's halt in Miami nicht, da hast du nur Sonne. Aber wenn du dann wiederkommst, im Dezember ist in Miami 30 Grad, und wenn du dann wiederkommst und hier ist dann eisig und die Weihnachtszeit fängt an, Kevin allein in New York läuft im Fernsehen und so. Die Familie kommt zum Essen und diese besinnliche Zeit ist, also ist wunderschön einfach. Ich bin voll das Sonnenkind und ich kann auch von morgens bis abends am Strand liegen und mich bräunen und ja, neue Ideen schmieden. Aber wenn man dann wiederkommt, ist einfach auch noch was anderes.
Dann vermisst du doch wieder das Café auf der Rüttenscheider
Straße. Total, also das ist auch das Erste, was ich da mache. Irgendwie ins Auto setzen und einfach runterfahren, Kaffee trinken und dann triffst du immer irgendwie jemanden, mit dem du quatscht und dann haben die Leute das auf Insta gesehen, du warst jetzt in Miami, du hast dies, du hast das gemacht oder der und der hat bei dir irgendein Bild gekauft. Auch Leute, die ich nicht kenne, so, also die quatschen dich dann an, die sagen, ach, ich kenne dich doch, ich habe dich da irgendwo mal im Fernsehen gesehen und ich finde das so cool, was du machst und wird einem auf jeden Fall auch sehr viel Liebe entgegengebracht. Also nicht nur das Negative, sondern gibt es auch viele positiven Seiten, klar.
Bei Explosiv warst du schon zu sehen, bei Prominent auf Vox dabei. Wo geht's noch hin für dich?
Boah, also ich habe nichts geplant. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich habe jetzt viele Sachen gemacht in der letzten Zeit, viele Veranstaltungen gemacht. Also jetzt geht's erstmal im Urlaub. Einfach mal sich ja neu berieseln lassen, neue Umgebung. Und ja, das macht einfach Spaß. Und dann komme ich meistens immer, egal wo ich bin, mit so vielen Ideen zurück und muss dann irgendwie was umsetzen.
Wir kommen in Richtung Ende des Podcasts. Weil eine Frage habe ich natürlich noch. Was ist, wenn ich jetzt sagen würde oder jemand unserer Hörerinnen und Hörer, das gefällt mir so gut, was der Dennis da macht. Ich möchte auch Künstler werden oder Künstlerin. Mache ich einen VHS-Kurs am Domplatz oder wie stelle ich es am besten an? Hast du deinen... Den Tipp.
Ja, ich bin ja da auch Quereinsteiger, mehr oder weniger. Da gibt's nicht den Tipp. Also ich kriege häufig die Frage gestellt, aber da bezieht sich die Frage meistens auf Verdienst. So, also die Leute wollen dann, die sehen dann, keine Ahnung, es fängt irgendwie bei 10.000 Euro an und der fährt einen Porsche und dies und das und hat eigentlich den ganzen Tag frei und ist nur im Urlaub. Und wenn ich dann höre, ich will das auch machen, was du machst, dann wollen die aber nicht das machen, was ich mache, sondern die wollen das machen, was ich so irgendwie nebenbei mache. So, das höre ich immer dann schnell daraus. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will Künstler oder Künstlerin werden, dann würde ich sagen, erstmal muss das Spaß machen, so, es muss zu einem passen und ja, es muss authentisch sein. So, das ist so, glaube ich, so diese Hauptmerkmale, die man mitbringen sollte. Also egal, in welchem Bereich man unterwegs ist oder unterwegs sein möchte. So.
Dennis, ich danke dir
für diese
Tipps, für diese offenen und authentischen Worte. Und ich danke dir dafür, dass wir nicht über Picasso, Claude Monet oder irgendwelche Epochen gesprochen haben, weil da hätte ich wie Ochs vorm Berg gestanden.
Ja, aber ich habe einen Traum habe ich noch oder ein Ziel habe ich noch. Also ich wollte immer mal im Folkwang-Museum eine Veranstaltung machen. Ich habe mich auch mit dem Herrn vom Folkwang-Museum mal getroffen. Er sagte, weil ich der Quereinsteiger bin, passt das eigentlich nicht so. Ja, also viele Vereine und viele Organisationen wollen halt dann so diesen klassischen Künstler, der auch Kunst studiert hat, Kunstakademie, dies und das, Professor so und so, bin ich nicht. Aber ich glaube, irgendwann klappt das mal. Dann habe ich mir nicht so viel Know-how angearbeitet, aber irgendwie so Sachen aufgebaut, wo ich denken könnte, dass es dann auch mal im Folkwang-Museum klappt. Auch wenn ich nur eine kleine Ausstellungsfläche bekomme, aber das wäre echt so ein Traum von mir noch.
Klar, Folkwang ist eigentlich eine Essener Kunstschmiede, ne?
Total.
Ja, aus Liebe zu Essen machen wir jetzt auch schon seit 5 Jahren diesen Podcast, Essen im Ohr. Und um den noch besser zu machen, freuen wir uns natürlich über Feedback und Kommentare auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens oder per Mail an podcast@radioessen.de. Und wenn ihr keine Folge von Essen im Ohr verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast und lasst euch den Tag in 5 Minuten empfehlen. In dem Radio Essen Podcast bekommt ihr nämlich jeden Tag die wichtigsten News aus Essen und der Welt. Und das natürlich, der Name sagt's, in 5 Minuten. Ich bin Fabian Schulenkopf, sage euch danke fürs Zuhören, danke fürs Feedback und ja, wir sehen uns im Malkurs. Und dir, lieber Dennis, danke für deine Zeit, danke für deine Bilder, danke für deine offenen Worte und die letzten Worte in dieser Folge gehören dir.
Ja, ich danke euch. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich irgendwo ein Interview von mir höre oder lese, weil das bringt mich auch immer wieder dann so zurück in meine Vergangenheit und wie ich angefangen habe. Und das macht einfach mega Spaß. Also darum einfach nur danke, dass ich dabei sein darf und vielleicht den einen oder anderen auch mit meiner Geschichte motiviere und dass er weitermacht oder anfängt oder was auch immer und einfach Spaß daran hat, etwas zu machen. Dankeschön.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.